Experten stellen fest, Mädchen wählen meist Spielsachen, zu denen man eine Beziehung aufbauen kann und die die Feinmotorik unterstützen. Jungen suchen sich Spielsachen aus, mit denen man etwas tun kann oder die etwas tun. Angeboren oder anerzogen? Eine schwierige Frage, auf die ich auch keine Antwort habe. Ich glaube, dass es immer beides ist. Aber ich möchte Ihnen gerne das Erlebnis auch eines Vaters erzählen, der sagte, meine Tochter spielte sehr viel mit Puppen und mit Stofftieren und wir als Eltern aus dem linken kritischen Umfeld, wir fragten uns, geben wir der vielleicht zu viele Mädchenspielsachen? Machen wir irgendwas falsch? Verstärken wir das vielleicht dadurch, dass wir kein Jungsspielzeug haben? Und dann bin ich losgezogen und dann habe ich ein Parkhaus mit Matchbox-Autos gekauft. Und dann haben wir diese Autogarage unserer Tochter geschenkt und dann hat sie angefangen, damit zu spielen. Und ich bin dann irgendwann aus dem Zimmer gegangen und als ich eine Viertelstunde später zurückkam, lagen die Autos im Bett. Und dann habe ich sie gefragt, warum, was mit den Autos ist. Und dann hat sie gesagt, ja, die Autos sind krank, die müssen erstmal versorgt werden. Eine Mutter erzählte mir von Jungs, und das erzählen mehrere, die Barbie-Puppen, die sie geschenkt bekommen, die Arme abmontieren und daraus Gewehre basteln. Mädchen sind alltagstauglich. Ich weiß nicht, ob Sie den Kinderarzt Remo Lago kennen. Er ist auch Vater von 3 Töchtern. Und er nennt Mädchen systemkonformer und angepasster. Man könnte das ja auch positiv sehen. Mädchen kommen weiter, ohne anzuecken. Sie können auch mit schwierigen Lehrern umgehen. Sie kommen durch. Remo Lago denkt, dass das damit zusammenhängt, wie die Grundschullehrerinnen sozialisiert worden sind. Sie hätten ihrerseits gelernt, sich anzupassen. Sie hinterfragen das System kaum. Zum Nachteil der Kinder, findet er. Demnach hat das Anpassen der Mädchen eine lange Tradition. Die Lehrerinnen zeigen den Mädchen ein Verhalten, von dem sie selbst erfahren haben, dass man damit gut zurechtkommt. Was soll daran schlecht sein? Das ist Überlebensstrategie. Einerseits. Andererseits können wir die Mädchen auch bestärken, dass ihre Wut manchmal okay ist. Dass es gut ist, einen eigenen Willen zu entwickeln. Reg dich ruhig mal auf, wenn dir etwas nicht gefällt, ist ein Satz, den manche Mädchen ab und zu hören sollten. Ja, in manchen Situationen ist Wut und Aufregung und Aggression genau richtig, auch bei Mädchen. Wie wäre es, in Anführungsstrichen zickige Mädchen, Mädchen, die Nein sagen, die nicht so wollen, wie sie sollen, ernst zu nehmen? Sie nicht stehen zu lassen oder abzuwerten, sondern sie zu fragen, wie könnte dein Weg sein und wie kann ich dir dabei helfen? Mädchen sind schlau. Die Schule ist Arbeitsplatz, Ort für Freizeit und Prüfungsarena, der Ort, in dem die Kinder bewertet werden, von Lehrern und von ihren Mitschülern und Mitschülerinnen. Was sich hier abspielt, bestimmt maßgeblich, wie wohl oder unwohl sich Mädchen fühlen. Was die Erwachsenen immer am meisten interessiert, ist die Frage, was hast du denn in? Kinder werden beurteilt, täglich in Zensuren. An den meisten Schulen ist das so. Und in dieses Raster passen sich viele Mädchen ein. Für viele Mädchen läuft es in der Schule ziemlich gut. Dieser vermeintlich messbare Erfolg ist ablesbar an Noten, an Abschlüssen. Und da haben die Mädchen überall die Nase vorn. Mehr Mädchen als Jungen schaffen einen Schulabschluss. Und umgekehrt, mehr Jungen als Mädchen verlassen die Schule ohne Abschluss. Mehr Jungen als Mädchen bleiben sitzen. Mehr Jungen werden auf Förderschulen geschickt. Mehr Mädchen als Jungen machen Abitur. Mehr Mädchen werden frühzeitig eingeschult. PISA, ein Unwort für manche Bildungsexperten, ein Maßstab für andere. PISA misst schulischen Erfolg, mathematische und sprachliche Kompetenz und naturwissenschaftliche Fähigkeiten. Und auch da schneiden die Mädchen ziemlich gut ab, vor allem was ihre Lesekompetenz angeht. Mädchen lesen besser als Jungs, ist das eindeutige Ergebnis in Deutschland und in anderen Ländern. In Mathe ist es andersherum. Da schneiden die Jungen besser ab. Aber der Abstand Jungen und Mädchen ist nicht so groß. In Deutschland sind es 12 Punkte. Beim Lesen beträgt der Vorsprung der Mädchen 39 Punkte. Das ist mehr als die Hälfte einer Kompetenzstufe oder eines Schuljahres. In Österreich ist es übrigens anders. Da ist der Leistungsunterschied zwischen, so habe ich gelesen, Burschen und Mädchen 22 Punkte, also wesentlich größer als der OECD-Schnitt. Mathe oder Lesegehen, wer weiß es, aber was wir wissen, die Eltern von Mädchen lesen ihren Töchtern mehr vor und sie lassen sich mehr von ihnen vorlesen. Das hat der Bildungsbericht 2012 zutage gefördert. Und das bedeutet, Intelligenz, Erfolg sind nicht ausschließlich angeboren, sondern Fähigkeiten können trainiert werden. Und da sind Mädchen gut. Sie haben mehr Geduld, mehr Ausdauer, sich mit Themen auseinanderzusetzen. Sie bleiben eher dran und das zeigt sich vor allem sprachlich. Eine Grundschullehrerin sagte zu mir, Mädchen im Grundschulalter sind verbal sehr viel stärker als Jungs. Sie sind viel geschulter darin, Dinge zu verbalisieren und zu diskutieren. Sie können eher schildern, was ist. Der OECD-Experte Andreas Schleicher hat diese Sache mit den Mathe-Vorsprung der Jungs hat dafür eine Erklärung und er sagt, Jungs sind selbstbewusster. Jungs sagen häufiger, dass sie Matheaufgaben schnell begreifen und Mädchen zweifeln eher daran, ob sie es überhaupt schaffen. Und das auch, wenn sie letztlich beide am Ende das gleiche Ergebnis haben. Der 9-jährige Leon hat sich so seine eigenen Gedanken darüber gemacht, wie der Unterschied in Mathe bei Jungs und Mädchen ist. Und er sagt, manche Mädchen denken eben anders als Jungs. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie nicht gut rechnen können oder so, aber zum Beispiel wir nehmen immer die leichteren Rechenwege und die nehmen immer die kompliziertesten. Zumindest ist das bei uns in der Klasse bei den meisten so. Der Vater einer 14-Jährigen beschrieb die Freundinnen seiner Tochter, die zu ihm nach Hause kommen, sehr erstaunt mit dem Satz, da stehen plötzlich hochgewachsene, voll entwickelte Blondinen vor dir. Wenn du es nicht weißt, kommst du nicht auf die Idee, dass die erst 14 sind. Mädchen entwickeln sich früh. Faktisch ist es so, Mädchen kommen 2 Jahre vor den Jungen in die Vorpubertät. 14% der 14- bis 17-jährigen Mädchen geben heute an, ihre erste Regelblutung mit 11 oder früher bekommen zu haben. Das waren vor 30 Jahren noch 8%. Und in Amerika gibt es schon einen neuen Lebensabschnitt und der gehört den sogenannten Tweens. Das Wort wurde in Amerika erfunden. Es bezeichnet die Kinder bzw. die Jugendlichen in der Vorpubertät, also die Zeit zwischen Kindheit und Jugendlichkeit. Das sind die 10- bis 12-Jährigen. Wie geht es einem Mädchen, das sich körperlich zur Frau entwickelt, aber seelisch noch mit Bibi Blocksberg beschäftigt ist? Einsam und unsicher fühlen sich manche, nicht richtig in ihrer Haut. Die gleichaltrigen Mädchen können nicht verstehen, was mit ihnen vorgeht und die Älteren rümpfen möglicherweise die Nase darüber, dass sie noch so kindliche Interessen haben. Ich mache beim WDR eine Reihe zum Thema Aufklärung mit einer Kollegin zusammen und da stellen Kinder Fragen und wir fragen andere Kinder nach den Antworten. Und eine 12-Jährige hat gefragt, wann hören die Brüste auf zu wachsen? Und unsere Interviews, die wir mit den anderen Kindern zu diesen Fragen machen, geben uns häufig einen Hinweis darauf, was dieses Kind gemeint haben könnte, die diese Frage gestellt hat. Und viele Kinder waren der Meinung, dass dieses Mädchen doch irgendwie Angst hat oder irgendwie noch nicht so klarkommt mit ihrem Körperwachstum. Ich habe ältere Mädchen gefragt, was sie denken, wie es jungen Frühstarterinnen geht. Und die haben zum Beispiel gesagt, ich denke, dass Frühstarter sich körperlich und geistig ihren Mitschülern und Gleichaltrigen nicht richtig zugehörig fühlen und dass es schwer für sie ist, mit ihrer Entwicklung klarzukommen und sich damit wohlzufühlen. Eine andere sagte, Frühstarter werden besonders von Gleichaltrigen wenig akzeptiert, weil sie nicht auf einer Ebene sind. Sei es nur körperlicher oder geistiger Art. Ich denke aber, dass vor allem die Erwachsenen solche Frühstarter überschätzen. Sie sehen nur einen körperlich weiterentwickelten Jugendlichen und schließen dann direkt darauf, dass dieser auch geistig schon so weit ist. Das Dilemma ist, dass die Seele noch nicht so weit ist. Aber das sieht man von außen nicht. Mädchen in dieser Situation ziehen sich häufig in ihr Schneckenhaus zurück, weil sie sich überall unverstanden und nicht akzeptiert fühlen. Erwachsene behandeln sie mal als groß und mal als klein und sie selbst wissen nicht, wie ihnen geschieht, wie sie sich verhalten sollen oder wer sie überhaupt versteht. Mädchen müssen schön sein. Schönheit ist ein offener Empfehlungsbrief, der die Herzen im Voraus für sich gewinnt, hat der Philosoph Arthur Schopenhauer gesagt. Wie bin ich? Wie möchte ich sein? Wie wirke ich auf andere? Das beschäftigt die Tweens in besonderem Maße. Sie wollen dazugehören, anerkannt werden und einen Platz in der Clique finden. Denn eins ist klar, ob ich ein guter Mensch bin mit schönen Eigenschaften, hilfsbereit, sozial engagiert, das lässt sich nicht an der Nasenspitze ablesen. Aber etwas anderes lässt sich schon ablesen. Ob ein Mädchen schön ist, ob sie Pickel hat oder keine, ob sie schlank ist, ob sie gekleidet ist wie die Models in der Werbung. Wissenschaftler der Berliner Humboldt-Universität haben eine Studie gemacht vor 30 Jahren und jetzt vor kurzem noch einmal. Und da haben sie Jungen und Mädchen gebeten, Aufsätze zu schreiben zu der Frage, warum ich gern ein Mädchen bzw. ein Junge bin. Die Äußerungen der Mädchen damals, vor 30 Jahren, haben sie in 4 Kategorien aufgeteilt, die auch ungefähr gleich vorkamen. Das eine war praktische Fähigkeiten im Haushalt, das andere Attraktivität, Kleidung, das dritte körperliche und sportliche Fähigkeiten und das vierte soziales Verhalten. Heute wurden die meisten Angaben im Bereich Attraktivität und Schönheit gemacht. Ich bin gern ein Mädchen, weil ich lange Haare habe, weil ich mich schminken kann. Die Kategorie praktische, auf Hausarbeit bezogene Tätigkeiten wird überhaupt nicht mehr genannt. Dafür gibt es eine neue Kategorie und die heißt, weil Mädchen besser als Jungen shoppen gehen. Was ist das Problem? Junge Mädchen ziehen sich sexy an, wie manche erwachsene Frauen. Das heißt, sie stellen Brust, Bauch und Beine besonders heraus. Gleichzeitig müssen sie aber das Sexuelle verleugnen, um sich vor zu hohen Anforderungen zu schützen. Das Abwehren von Sexuellem zeigt sich dann möglicherweise in Essstörungen. Essstörungen, die entwickelt werden, um Ängste vor zu früher Sexualität und Intimität in Schach zu halten. Um sich zu entwickeln, ist es für Mädchen wichtig, dass sie ausprobieren können, wie sie wirken. Andererseits kann es auch Druck machen. Es gehe nicht darum, so gut zu sein, wie man kann, erzählte mir die 14-jährige Tabea, sondern besser zu sein als die anderen. Sportlicher, hübscher, besser in der Schule. Und der 13-jährige Matthew weiß, Aussehen bei Mädchen ist sehr wichtig. Denn wenn sie nicht so aufgestylt sind, denken sie, dass sie nicht gemocht werden und sie wollen den anderen auch gefallen. Wir Erwachsenen schütteln manchmal den Kopf, wenn Mädchen in zu knappem Minirock, bauchfrei, mit großzügigem Dekolleté und dicker Schminke losziehen möchten. Uns ist klar, wie sie wirken, auf erwachsene Männer, auf Jungs. Ihnen ist es möglicherweise aber nicht klar. Sie möchten ausprobieren, sie möchten sich ausprobieren, sie möchten dazugehören. Das heißt, es ist wichtig, ihnen das in Ruhe zu erklären, aber es ihnen auch nicht vorzuwerfen, dass sie es probiert haben und dass das vielleicht ein missglückter Versuch ist. Wie erscheinen uns die Mädchen? Wenn wir uns das Mädchenbild der Medien anschauen, sieht es so aus, als ob Topmodels die Welt erobern. Und wenn wir uns manche Mädchen angucken, haben wir denselben Eindruck. Sie sind so unerschrocken. Sie kriegen ihr Leben gut hin. Mädchen sind tough. Sie machen ihren Weg. Dieser Eindruck stimmt in vielen Bereichen für manche Mädchen auch. Manche Eltern bewundern ihre Töchter dafür, dass sie so mutig und selbstbewusst sind. Wenn sie zum Beispiel den Lehrern die Meinung sagen oder allein mit dem Rucksack andere Kontinente bereisen. Das hätte ich mich früher nicht getraut. Es stimmt. Manche junge Mädchen managen mehr alleine, als wir das zum Teil früher getan haben. Sie sind in alle Richtungen vernetzt, sie organisieren ihren Tagesablauf komplett selbstständig. Astrid, ein Mädchen, die bei uns in der Mädchengruppe war, managt häufig auch, wo sie übernachtet, wann eingekauft wird und wann der Kühlschrank sauber gemacht werden muss. Und das tut sie nicht erst seit gestern. Und Sabine bleibt das ganze Wochenende allein zu Hause, während ihre Mutter den neuen Freund besucht. Die Stars machen es vor. Rihanna, Lady Gaga, Katy Perry, Heidi Klum verkaufen sich als starke, emanzipierte Frauen, die der Welt zeigen, wo es lang geht und wer jetzt das Sagen hat. Gonna win it, no limit, strong women we are. Wir gewinnen ohne Grenze, starken Frauen, die wir sind. Das ist ein Stück von Rihanna und Nicole Scherzinger, Winning Women. Und das klingt umwerfend und ein Teil davon stimmt bei manchen Mädchen. Aber es gibt sozusagen einen Rest, etwas, das hinten rüberfällt, das man im Video der Pussycat Dolls oder der Rihannas nicht auf den ersten Blick sieht. Wenn wir hinter die Kulissen schauen, sehen wir häufig ganz düstere Seiten. Da ist plötzlich von Bulimie und von Magersucht und von Alkohol und Drogen und Prügeleien die Rede. Rihanna hungert als Vorbereitung für Fotoshootings, lässt eine Zeitung wissen. Neben Hungern und Wächsen gab es nicht viel vorzubereiten, twittert sie. Und Katy Perry erzählt von ihrem Alkoholproblem. Amy Winehouse starb im Alter von 27 Jahren an, Zitat, exzessivem Alkoholkonsum. Lady Gaga kämpfte, seit sie 15 war, gegen Bulimie und Anorexie. Erfolg hat einen Preis und manchmal einen hohen. Bleibt die Frage, hat das, was als Mädchenförderung, als Emanzipation und Befreiung gedacht war, die Mädchen in ein neues Korsett gesteckt? Ja und nein. Die Mädchenforscherin Claudia Wallner sagt, das neue Mädchenbild befreit Mädchen von alten Zöpfen und überfrachtet sie mit neuen Anforderungen, denen sie selbst kaum gewachsen sein können. Was auf den ersten Blick als Befreiung daherkommt, erweist sich auf den zweiten als schwierig und überfordernd. Gleichzeitig hält dieses Bild tatsächlich viele neue Freiheiten bereit. Jungen gelten in der Forschung als vulnerabler, das heißt verletzbarer. Das Geschlecht weiblich steht neben Intelligenz und Temperament als Schutzfaktor für Gesundheit. Die Verletzbarkeit von Jungs wird unter anderem an deren Lebenserwartung gemessen und daran, wie häufig sie in Beratungsstellen vorgestellt werden. Das könnte man auch anders interpretieren. Jungen machen durch ihre Unruhe mehr darauf aufmerksam, dass in ihrer Umgebung etwas nicht stimmt. Mädchen, in Anführung, fressen Kummer und Sorgen eher in sich rein und stören nicht so sehr in der Familie und im Unterricht. Vorerst. Ein Mädchen, die zu uns in die Beratungsstelle kam, beschrieb, wie sie mit traurigen Situationen umgeht. Sie sagte, wenn ich traurig bin, stelle ich mich vor den Spiegel und übe Lachen. Das zeigt deutlich, was Menschen, die mit Mädchen arbeiten, seit einiger Zeit beobachten. Jungen weinen nicht, hieß es früher. Und heute heißt es, Mädchen weinen auch nicht. Die 14-jährige Astrid, von der ich vorhin schon mal geredet habe, macht den Mund auf, wenn ihr was nicht passt. Sie setzt sich ein für Schwächere. Wenn es sein muss, schwingt sie auch schon mal der Gerechtigkeit willen die Fäuste. Ihr Vater ist weg. Die Mutter braucht selbst sehr viel Unterstützung. Da bleibt nicht viel Platz zum Kindsein. Sie hat den Auftrag angenommen, eine Superfrau zu sein. Dabei wünscht sie sich, dass ihre Mutter nicht immer am Computer sitzt und sich fremde Männer nach Hause einlädt, sondern dass sie ihr Grenzen setzt und sich um sie kümmert. Wenn unsere Eltern uns keine Grenzen setzen, hat sie einmal in der Gruppe gesagt, dann gehen wir eben an die Grenzen der Nation. Rauchen, saufen, stehlen. Sie wünscht sich, dass ihr Vater einer gewesen wäre, bei dem sie selbst auch mal den Kopf anlehnen kann und der sie beschützt. In der Realität ist es andersherum. Sie kümmert sich um ihre Mutter und sie hält auch den Kontakt zu ihrem Vater. Als wir die Mädchen in der Gruppe gefragt haben, wer ihr Vorbild ist, nennt Astrid sich selbst. Ich bin mein Vorbild, sagt sie. Aber sie bezahlt einen Preis. Sie kommt immer wieder in gefährliche Situationen, sucht immer wieder einen sicheren Halt. Sie ist schon weit. Gleichzeitig braucht sie jemanden, der sie unterstützt und schützt. Auch Heldinnen müssen mal ausruhen. Was brauchen Mädchen von ihren Eltern? Ich fange mal mit den Müttern an. Frage an die Mütter. Was sind Sie für eine Mutter? Mögen Sie sich selbst gut leiden? Sind Sie sich selbst etwas wert? Haben Sie Humor? Sagen Sie Ihre Meinung, wenn Ihnen etwas nicht gefällt? Sind Sie fürsorglich? Nehmen Sie sich für andere zurück? Wie gehen Sie mit Jungen, mit Männern, mit Frauen, mit Mädchen um? Achten Sie permanent auf Ihr Gewicht und sprechen abwertend über Ihren Körper oder stehen Sie vor dem Spiegel und sind zufrieden mit sich? Lieben Sie Ihr Leben, Ihren Beruf, den Vater Ihrer Kinder? Mütter sind das erste weibliche Modell, das die Töchter kennenlernen. An ihr schauen sie, wie geht Frau sein? Wie könnte, sollte, müsste, werde ich einmal werden? Und das sehen sie an allen Verhaltensweisen und Gedanken, die sie bei ihr beobachten und ablesen. Mit und ohne Worte, sie atmen es ein und sie ziehen ihre Schlüsse daraus, bewusst oder unbewusst.